Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM laut und weiblich, der Frauenpodcast der Mopo. Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark. Let's go, Sisters! Moin Moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. Heute sprechen wir mit Gynäkologin Dr. Sheila Delis über ein echtes Dauerbrenner-Thema, nämlich Frauen und die Frage nach der richtigen Verhütungsmethode und auch den weiblichen Hormonhaushalt.
Ja, und Dr. Sheila Delis ist Gynäkologin und hat eine eigene Praxis in Wiesbaden. Doch sie ist nicht nur Ärztin, sondern auch Bestseller-Autorin und mittlerweile als Deutschlands charmanteste Gynäkologin bekannt. Sie hat unter anderem das Buch Unverschämt – Alles über den weiblichen Körper geschrieben, in dem sie eigentlich alles erklärt, was Frauen über ihren Körper wissen müssen und sollten, und klärt dort über wichtige, verbreitete Mythen zu Tabus zum Thema Frauengesundheit auf. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo. Schön auch, dass ich da sein darf.
Hi. Schön, hi. Wir wollen eigentlich gleich mit einem Problem, sagen wir mal so, einsteigen, das uns als auch ganz viele Freundinnen um uns herum oder Frauen um uns herum einfach betrifft. Denn wir beide sind eben oder waren auch schon auf der Suche oder auf einer langen Suche nach dem richtigen Verhütungsmittel, der richtigen Methode und haben irgendwie so auf dieser Suche so das Gefühl, da gibt es irgendwie das Optimum, gibt es irgendwie nicht so richtig. Da sind wahnsinnig viele Nachteile irgendwie bei jeder einzelnen Methode da. Und die Frage an dich direkt, ist es wirklich so kompliziert oder sind wir einfach nicht ausreichend informiert über das ganze Thema?
Es ist nicht kompliziert. Und es sind tatsächlich alles eigentlich, ja, gut informiert würde ich nicht sagen. Aber es ist, aber ihr seid schon... ich habe schon eine der ersten Wahrheiten entblößt, das Optimale gibt es nicht. Es gibt nicht das optimale Verhütungsmittel. Das hätte man gern immer, so das, was in den Hormonhaushalt vielleicht eingreift und möglichst natürlich ist, aber möglichst, und das gibt es so nicht. Also für mich, also wenn man überlegt, die ganzen Verhütungsmittel, die es gibt, ne, man teilt sie ja ein in hormonell und nicht hormonell und all diese Dinge. Das hat meistens damit zu tun, dass die Frau irgendwas machen muss, einnehmen muss, an sich manipulieren lassen muss, irgendwie sowas in der Art. Ne? Und Ausnahme bildet dann halt das Kondom, ne, wo der Mann dann meistens irgendwie auch nicht so zufrieden ist. Und das einzig andere, was der Mann machen kann, ist die männliche Sterilisation. Ne? Also das ist tatsächlich, also würde ich fast sagen, die einzige Verhütungsmittel, was für die Frau völlig unverfänglich ist, wenn der Mann sich da komplett drum gekümmert hat. Ne?
Ja.
Ansonsten alles andere ist, es hat alles Vor- und Nachteile, kann ich sagen.
Ja. Ja, das ist halt eben auch das Gefühl, was wir haben. Ne? Also man probiert und informiert sich und hier und da, aber entweder ist es eben mit Schmerzen verbunden, mit Hormonen oder sonst was. Das ist das ist alles nicht
haben
so.
Haben ja viele auch unheimlich Angst vor der Pille, viele vertragen sie auch nicht. Ist es meistens auch wirklich ein Aufklärungsproblem, dass viele einfach nicht richtig von vornherein aufgeklärt werden über die Pille. Ganz, ganz viele Frauen, die die Pille wunderbar vertragen und das über Jahre und es überhaupt gar keine Probleme macht. Und dann gibt es wiederum andere, die haben halt dauernd Probleme damit. Ne? Und das ist so ein bisschen die Sache.
Aber liegt das auch an den Ärzten vielleicht manchmal auch? Also ich habe schon häufiger gehört, dass es auch das Problem ist, dass man häufig nur die Pille als Universalmittel bekommt und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich viele andere Themen dann extra erfragen musste, die ich mir vorher angelesen hatte, die mir aber mein Arzt in dem Moment gar nicht so richtig gesagt hat.
Das alles hat einen bestimmten Grund. Für die jungen Mädels, sagen wir so, bis 2021, also für die Teenies von Teenie-Alter bis 2021, so um den Dreh, ist die Pille erstmal am unverfänglichsten, wenn man das verordnet. Ne? Also gerade mal, wenn man einen Teenie hat mit 14, 15, was vielleicht schlimme Regelschmerzen hat oder jemand, der vielleicht wirklich unbedingt verhüten will und muss, weil er einen Freund hat, da fangen wir nicht an mit der Kupferspirale oder der Kupferkette. Das legst du nicht einem jungen Mädchen. Das würde das Kind erstmal super traumatisieren. Das tut richtig weh. Und da irgendwie in so eine Gebärmutter, was noch am Wachsen ist, da was reinbohren, das macht man nicht. Ne? Und Und auch diese anderen Dinge. Ich weiß, es ist immer unheimlich viel Kritik, auch gerade in den Social Media mit, ja, der Arzt hat mir ja gar nichts erklärt und ich habe als Teenie direkt die Pille bekommen und mir sind gar keine Alternativen angeboten worden. Es liegt daran, weil die Alternativen alle wirklich auch Mist sind. Ne? Also du kannst nicht ein Teenie sagen, nimm Kondome oder gibt es eine Verhütungs-App, das ladst du dir jetzt einfach mal runter und dann kannst du deine fruchtbaren Tage berechnen. Das kannst du vergessen. Ne? Ich sehe das ja in meiner Tochter, die ist 15. Wenn ich das dir sagen würde, du verlass dich da einfach auf dein Bauchgefühl. Ja. Nein, das ist nicht passiert. Weil man hat als Arzt erstmal die Verantwortung, schau, dass das Kind nicht schwanger wird. Und das geht tatsächlich am besten mit der Pille, weil man da auch am flexibelsten ist. Also es gibt ja auch andere Verhütungsmittel, die hormonell sind, zum Beispiel die 3-Monats-Spritze oder diese Hormonimplantat, rate ich eher von ab, weil das häufig auch einen massiven Eingriff in den Hormonhaushalt geht. Und wenn man dann Nebenwirkungen oder sonst irgendwas hat, Probleme damit hat, hat man es ja nicht einfach abgesetzt, sondern das braucht ein bisschen. Ja. Ne? Bis bei der 3-Monats-Spritze hast du es dann 3 Monate da in deinem Körper. Also wenn du dann Haarausfall hast oder Dauerblutung oder sonst irgendwas oder Depression, dann musst du da erstmal durch, bis der Körper das komplett abgebaut hat. Ne? Also zu der Frage, warum erklären die Ärzte nicht so viel, ist es... man setzt sich nicht dahin mit einem Kondom in die Hand und legt eine Spirale auf den Tisch oder legt alles andere auf den Tisch und sagt, also guck mal, das ist das und das ist das und das ist das. Sondern man muss als Arzt erstmal entscheiden, was ist jetzt erstmal das Beste und guck mal, wie derjenige dann so, wenn er dann sagt, nee, ich will aber nichts Hormonelles, dann gehen wir zu den nicht hormonellen Sachen über. Also das ist so ein bisschen das Ding. Es ist leider wirklich utopisch zu hoffen, dass die Gynäkologen in Deutschland so und so, ich weiß nicht, wie das weltweit ist, sich mit einem hinsetzen und da wirklich so ein halbe, dreiviertel Stunde lang sich hinsetzen und der Patientin dann erstmal alles erklären, was kann passieren, was sind die Vor- und Nachteile hiervon, was sind die Vor- und Nachteile davon. Das wird einfach nicht passieren, dafür haben wir zu wenige Fachärzte. Ich habe gerade heute mit einer Patientin gesprochen, die sitzt in Cottbus und die hat gesagt, da gibt es einen Gynäkologe und da ist sie auch nur über Beziehungen reingekommen und irgendwie mit mehreren Monaten Wartezeit. Ne? Also das ist das Ding. Also diese Ecken von Deutschland gibt es auch, die einfach massiv unterversorgt sind. Insofern diese Wunschvorstellung, dass da einer ist, der sich mit mir hinsetzt und der mir alles erklärt, das wird immer unrealistischer leider heutzutage. Ne? Deswegen ist es wichtig, dann solche Dinge zu machen, wie wir hier gerade machen, dass man die Möglichkeit hat, sich auch sonst zu informieren. Ne?
Und dann halt letztendlich auch die Aufgabe bei sich. Ne? Einfach. Ist einfach so. Ja.
Ja, also mit ein Stück auf alle Fälle, dass man einfach guckt, was gibt es, was könnte für mich in Frage kommen und da auch aber wirklich finde ich auch so zuverlässige Quellen auch aufsucht. Ne? Also wie gesagt, also es gibt ja eine große, große Welle von natürlicher Verhütung. Das kann man alles machen, wenn es kein Beinbruch ist oder kein Weltuntergang, wenn man schwanger wird. Das sage ich immer. Also es ist ja, man kann alles machen, ne? Aber es darf dann nicht zum großen Desaster sein, wenn du dann plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest hast. Also das ist dann, weil dafür ist es dann oft nicht so zuverlässig.
Wir haben uns auch schon, also das Thema Pille ist ja ein relativ großes Thema und wir hatten noch uns überlegt, was ist so das größte Thema, was Frauen tatsächlich haben mit der Pille. Also was sind die größten Probleme, die tatsächlich auftauchen oder auch was sie schon mal in ihrem Alltag so mitbekommen haben?
Ich versuche das mal runterzubrechen auf die drei. Also ein ganz wichtiges Ding ist, dass viele Frauen mit der Zeit sich gar nicht mehr selber spüren. Sie haben das Gefühl, es ist alles so ein bisschen künstlich gesteuert. Die haben häufig über ihr Gefühlsleben nicht so die Beherrschung, wie sie es sonst gern hätten. Sie fühlen sich dann auch psychisch so ein bisschen verändert, eher so stumm oder taub oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also sie fühlen sich jedenfalls nicht gut. Und sie merken das erst, wenn sie die Pille absetzen, dass sie merken, jetzt bin ich wieder ich. Ich kann wieder klarer denken, ich bin nicht so emotional oder ich bin nicht so schräg drauf oder sonst was. Ne? Also das ist so, glaube ich, ein Riesennachteil. Ein weiteres, und dieses Problem, dass sich nicht wie sich selber fühlen, das ist nicht was, was von heute auf morgen kommt. Also man fängt nicht an mit der Pille und nach 6 Wochen stellt man fest, boah, ich fühle mich, als wäre ich jemand anderes, sondern es kommt häufig wirklich mit der Zeit. Langsam. Mhm. Und nach Jahre der Verwendung denkt man, also das fühlt sich gar nicht mehr für mich natürlich an. Und erst wenn sie es dann absetzen, sagen sie, ja, genau so habe ich mich gefühlt mit anderen. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel auch ein Riesenthema, das ist ein Thema Nummer 2, Depression, dass viele einfach wirklich von der Stimmung her dann immer schlechter draufkommen oder sogar dann richtige Heulanfälle kriegen, Heulattacken bekommen und sich einfach selbst nicht wiedererkennen. Ne? Und das ist halt sowas, was uns auch Angst macht, weil man will sich ja dann doch wiedererkennen und wenn man das Gefühl hat, alles verletzt einen irgendwie und alles zieht einen runter, ist das auch nicht schön. Und häufig ist das auch sowas, das kommt schleichend und irgendwann, wenn man die Pille absetzt, stellt man fest, wow, das ist weg. Und Problem Nummer 3 ist die Libido. Also viele kriegen dann auch gerade so die Daueranwender mit der Pille oder auch mit anderen hormonellen Verhütungsmitteln, merken einfach mit der Zeit, dass sie keine Lust mehr haben auf Sex. Dass sie sagen, toll, jetzt nehme ich das schon so lang und ich nehme es eigentlich für nichts, weil meine Freunde, ich habe nie Sex, weil ich keine Lust habe. Ne? Das ist dann auch doof. Ja, das sind so 3 der häufigsten Sachen. Natürlich gibt es ganz andere Dinge. Es gibt Migräne und Wassereinlagerungen und Zwischenblutungen oder manche kriegen dann ganz schlimme Pickel. Das sind so andere kleinere, und nicht kleinere, aber andere Nebenwirkungen. Aber ich würde sagen, die 3 Hauptdinge sind die wirklich mit der Psyche, ich glaube, das belastet dann doch am meisten.
Definitiv. Und das sind ja auch oft massive Auswirkungen, ne? Die ist dann wirklich, also klar, ist immer individuell, aber ich habe auch schon so krasse Geschichten gehört, auch von Freundinnen, dass das wirklich das ganze Leben auch irgendwie teilweise verändert, ne? Das ist, Und du hattest, also genau, die Probleme der Pille und du hattest am Anfang von den Teenies gesprochen, die eben schnell oder Jungfrauen, die schnell die Pille verschrieben bekommen. Was sind denn noch oder für welche Frauen ist die Pille noch geeignet? Würdest du sagen, generell für jede oder?
Nein, das ist generell für jede gibt es gar nichts. Ne? Also dafür sind wir einfach alles so individuell. Mhm. Die Pille ist, gut, man weiß ja erstmal, ob die Pille für einen geeignet ist, wenn man das ausprobiert hat. Es gibt ein paar Frauen, die dürfen die Pille nicht nehmen. Das sind alle die, die eine Thrombose oder eine Lungenembolie hatten oder einen Schlaganfall schon mal hatten oder gar einen Herzinfarkt. Die sollen die normale, herkömmliche Pille auf gar keinen Fall nehmen. Dafür ist es zu gefährlich. Auch die in der Familie sowas haben. Ne? Es gibt eine familiär vererbbare Gerinnungsstörung, die sich häufig nur darin äußert, dass man plötzlich mit paar 20 einen Schlaganfall bekommt. Und das sind auch solche spezielle Fragen. Also man muss immer fragen, bevor man die Pille verordnet, gibt es jemand in der Familie wie eine Mutter oder eine Schwester, die aus völlig ungeklärten Gründen eine Thrombose, eine Lungenembolie, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt sowas bekommen hat. Ne? Weil das kann ein Hinweis sein auf diese vererbbare Gerinnungsstörung, was es gar nicht so selten gibt. Also es gibt es gar nicht so selten. Also wenn man weiß, ich habe das jetzt schon einige Male gesehen, müsste man sich eigentlich im Umkehrschluss fragen, warum machen wir nicht einen Test bei allen Frauen, bevor sie die Pille bekommen? Ne?
Also diese Pillen
sind recht teuer und deswegen wird davon eher Abstand genommen. Ne? Aber eigentlich müsste man das machen. Das ist meine Idee. Ne? Oder wir müssen dann halt immer fragen und gucken, macht es jetzt Sinn, so einen Bluttest zu machen. Also Pille ergibt Sinn für manche Frauen, gerade für Frauen, die vielleicht ganz schlimme Regelschmerzen haben oder ganz starke Regelblutungen haben oder die eine regelmäßige Periode, eine hervorsehbare Periode bekommen möchten. Also die einfach sagen, ich muss wissen, wann meine Periode kommt, weil ich vielleicht im Wettkampf stehe und ich muss dann irgendwie das planen können.
Ja.
Für Frauen, die ganz schlimme Akne haben natürlich, also die Pille kann wunderbare Haut machen. Ne? Also gerade Frauen, die ganz, ganz schlimme Akne haben im Gesicht, auch im Rücken, das kann das schon sehr, sehr schön ausgleichen. Oder Frauen, die PCO haben, das nennt man Syndrom der polyzystischen Ovarien, also übersetzt heißt es quasi, dass die Eierstöcke, die haben lauter so mini kleine Zysten da drauf, also so kleine Punkte. Und der Eierstock arbeitet nicht gut, sodass wir dann sehr vereinfacht gesagt einen leichten Überhang haben an männlichen Hormonen, weswegen diese Frauen ein dünnes Haar haben, sogar vielleicht mal einen Bartwuchs und Pickel. Sie müssen nicht alle 3 Kriterien haben, also allein die Periode seltener zu bekommen und Pickel zu haben und dünnes Haar, würde ich schon denken, dass diese Mädel könnte PCO haben.
Okay.
Die ist und die Pille auch gut. weil es dann diesen Hormonschiefstand sozusagen ausgleicht und jedenfalls dafür sorgt, dass man regelmäßig eine Entblutung zumindest mal hat. Ne? Mhm. Das ist das Ding. Also das sind so, sage ich mal, die Kandidaten, wo man sagt, also da lohnt es sich auf alle Fälle, die Pille auszuprobieren, weil die Pille kann in sehr vielen Fällen das Leben dieser Mädels und Frauen unheimlich erleichtern. Ne? Also gerade wenn man wieder keine Pickel im Gesicht hat, wenn man nicht einmal im Monat zu Hause bleiben muss, weil die Periode so schmerzhaft ist. Also das kann dann schon sehr, sehr toll sein, muss man sagen. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, und das, ich glaube, das vergessen ganz viele und es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Message. Also wer zuhört, wenn ihr nur ein Message mitnimmt, dann bitte das. Es ist selten, dass man ein Verhütungsmittel hat, was das ganze Leben passt. Ja. Und zwar, weil der Körper sich so schätzungsweise alle 7 Jahre ändert. Da gibt es so einen Shift. Also ob das in den Hormonen ist oder wie man Dinge verträgt, das weiß man nicht. Ne? Aber man hat mit 14 einen anderen Organismus, trägt man mit sich rum als mit 21. Und mit 28 ist es auch immer was. Ja.
Ne? Sagt man bei Allergien, glaube ich, auch, dass man immer, wenn man Allergiker ist, soll man möglichst häufig Allergietests machen, weil sich das immer wieder verändert. Ja.
Ja, und das ist halt bei den Sachen auch, bei den Verhütungsmitteln auch. Und ich höre das ganz oft, dass Frauen sagen, ja, ich nehme die Pille seit 10 Jahren, aber warum habe ich jetzt plötzlich Zwischenblutung? Oder warum habe ich jetzt plötzlich Kopfschmerzen vor der Periode? Oder ganz schlimm PMS? Und dann sage ich, ja, es ist, weil die Pille einfach jetzt nicht mehr passt. Ne? Dass man einfach guckt, soll ich eine andere Pille nehmen oder gar dann was ganz anderes? Dass man einfach auf was anderes dann umschwenkt, ne?
Na, das wissen, glaube ich, echt die wenigsten. Das wusste ich auch nicht so. Also, dass das wirklich alle 7 Jahre sich komplett so einmal dreht. Alle also 7, ne?
Eher Pi mal Daumen. Das ist eine organische Sache, deswegen ist es schwer, das genau punktgenau auf eine Zahl festzumachen. Aber das ist es ungefähr. Mhm. Und dass man einfach so immer ein bisschen Auge drauf haben soll auf sein Verhütungsmittel. Ne? Passt das noch? Ja. Bin ich da vielleicht rausgewachsen? Irgendwie biologisch brauche ich was anderes? Ne?
So. Ja. Ja, genau. Und für Frauen, die jetzt sagen, okay, ich möchte die Pille nicht nehmen, was sind da aus deiner Sicht gute Alternativen?
Was auf alle Fälle schön ist, und unkompliziert ist etwas, was man in die Gebärmutter reintut. Also da ergibt sich dann die Kupferspirale, die Kupferkette oder es gibt auch den Kupferball. Und diese Dinge kommen vollkommen ohne Hormone aus. Ja, ich will nur ganz kurz nochmal einschieben, bevor ich jetzt Thema Kupferkette, Kupferball und so weiter. Es gibt ganz viele, die dann sagen, ich will dann nicht die Pille nehmen, was ist mit den Verhütungsringen? Oder was ist mit der Hormone? Wo ich dann sage, ja, das sind aber genauso Hormone, es geht einfach nur darum, wie man es dem Körper zuführt. Also der Hormonring ist jetzt, obwohl man nicht jeden Tag was schlucken muss, der ist ja jetzt nicht weniger gefährlich oder hat nicht weniger Nebenwirkungen oder ist deswegen nicht zwingend besser. Der hat einfach nur den schönen Vorteil, dass man nicht jeden Tag an was denken muss. Und das ist zum Beispiel bei Flugbegleiterinnen sehr, sehr beliebt, weil die dann nicht mit diesem Tag-Nacht-Rhythmus und Zeitverschiebung und tralala, sondern es wird, die legen es dann ein in die Vagina, da kann es 3 Wochen bleiben und dann nimmt man es raus, schmeißt es weg, macht eine Woche Pause, dieselbe Rhythmus wie die Pille auch. Also deswegen alles, was hormonell ist, oder wenn jemand sagt, ich will nicht die Pille nehmen wegen Hormone, ich gehe in die Hormonspirale, ist das wenig sinnvoll, weil die Hormonspirale jetzt beispielsweise auch genauso einfach Hormone hat. Ne? Das hat man eigentlich keinen richtigen Gewinn. Also wenn man auf Hormone frei gehen will, und man will jetzt nicht Kondome haben, und man will nicht auf irgendwie so eine Verhütungs-App gehen und man will es unkompliziert haben, dann kann man gucken, dass man entweder Kupferspirale oder Kupferkette macht. Die Kupferspirale und Kupferkette, die arbeiten nach demselben Prinzip, Kupferball auch einfach, dass diese Kupferionen in der Gebärmutter eine spermienfeindliche Atmosphäre machen, sodass die Spermien nicht gut durchschwimmen können und die verhindern aber auch, dass sich ein befruchtetes Ei einnistet. Das muss man auch wissen. Also da kann immer noch mal ein Spermien durchkommen und da kann ein Ei sich befruchten und es kann sich aber dann nicht einnisten. Also man hat dann quasi dann ein Embryo, was dann sich nicht einnisten kann und dann mit der nächsten Periode rausgespült wird. Das ist so ein bisschen, das macht manchen Leuten auch ein Problem, aber es ist ja dann eigentlich dann die Frage, ab wann fängt Leben an, das ist dann, aber muss jeder für sich entscheiden, schlussendlich. Mhm. Aber das sind so die Sachen mit den Kupfersachen, ne? Lässt sie sich einlegen, das ist ein bisschen schmerzhaft, muss man sagen, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und diese Dinge können bis 5 Jahre drin bleiben. Also das ist dann auch sehr relativ sorgenfrei. Ne? Und das ist ja auch dann eine coole Sache, wenn man das verträgt und wenn man nichts dagegen hat, einen Fremdkörper einfach im Körper selber zu tragen. Und als Alternative sonst noch dazu haben wir natürlich Kondome, männliche Sterilisation, wie ich sagte. Mhm. Oder ansonsten, es gibt noch so Verhütungscomputer auch, Nina, da gibt es so ganz viel mit dieser Femtech, nennt man das einfach.
Ja, ich schon mal gehört.
Und dieser Verhütungscomputer funktioniert, also ein Klassiker funktioniert zum Beispiel so, dass man jeden Tag auf so ein Stäbchen pinkelt und man führt es in den Computer ein und er sagt einem jetzt, sagt einem dann, okay, du kannst ohne Verhütung Sex haben oder jetzt ist eine gefährliche Zeit, wie auch immer. Und das kannst du ja nehmen zum Verhüten und das kannst du aber auch nehmen zum Schwanger werden, weil es dir einigermaßen anzeigt, wann dein Eisprung ist. Ist halt auch nicht so zuverlässig, also nicht so hundertprozentig. Mhm. Deswegen sage ich, also diese ganzen Computersachen und Rechensachen kannst du verwenden. Es darf nur nicht sein, dass du von der Brücke springst, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest bekommst.
Ja,
das ist so ein bisschen, muss man einfach mal dazu sagen. Ne?
Und wie ist das bei der, das würde mich gleich nochmal interessieren, bei der Kupferspirale, da hat mir auch mal eine Ärztin gesagt, dass das hauptsächlich bei Frauen eingesetzt wird, die schon Kind gekriegt haben, weil das sehr groß ist oder ich weiß gar nicht warum.
So ein Quatsch.
Das stimmt nicht,
ne? Das ist so ein Quatsch, das ist so ein Wissen aus den 70er Jahren. Ja,
Oh je.
Veraltet. Nein. Also es gibt ganz kleine Minispiralen, geeignet für Frauen, die keine Kinder bekommen haben.
Okay.
Das ist überhaupt kein Problem.
Also sind die Kupfergeschichten, will ich mal sagen, auch für junge Frauen, die, wie gesagt, noch völlig geeignet, würde
ich
sagen.
Ja, ich meine, es ist halt, ich lege das nicht gerne bei unter 19-Jährigen, weil es ist halt, du musst halt auch wirklich auf den gynäkologischen Stuhl, musst du wirklich alles fallen lassen. Ne? Po fallen lassen, dann entspannen und weit auch diese Kontrolle abgeben, weil es tut dann auch ein bisschen weh, dieses Einsetzen. Ne?
Das also, glaube ich.
Es ist wirklich von einer ausgesuchten Qualität, was man da macht. Ne? Man muss den Gebärmutterhals dehnen und etwas einschieben und so. Und du musst so für sowas psychisch so weit sein, ne? Dass du einfach sagst, gut, das ist ein Schmerz, ich atme da jetzt einfach durch, es geht jetzt einfach vorbei. Also ich könnte das bei meiner 15-jährigen Tochter nicht legen. Ne? Die wird ja schon, die wird so schreien und wirklich so an die Decke kleben mit allen Vieren. Das hat so einen so Comic, weißt du, so ein das ist einfach so eine Erfahrung, das willst du den jungen Mädels nicht antun.
Nee, klar.
Die werden so traumatisiert, die würden sich danach nie wieder trauen, auf den Günststuhl zu gehen. Und du hättest ja dann echt so eine psychische Narbe so im Prinzip fürs Leben gegeben. Und das ist das Ding. Bin ich da, wenn es geht, mache ich das gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja. Was ist da so ein Alter, wo man sagen kann, da ab dem Alter würde man sagen, könnte man machen? Gibt es da irgendwie so ein Alter?
Ich denke so bei 21 kommen wir da langsam hin. Das ist natürlich, es kommt immer auf die persönliche Reife drauf an. Ich habe auch mal bei einer 19-Jährigen auch eine Kupferspirale gelegt, die einfach aber auf mich den Eindruck gemacht hat, dass sie im Leben steht und sie sagt, sie ist hart im Nehmen und alles ist gut und ich glaube, die war auch bei der Polizei oder hat sich da beworben. Also es war einfach, ich dachte, ich kann das. Ne? Und wir alle kennen ja dann auch Mädels, die älter sind, wo man das Gefühl hat, das ist eher nicht so was für sie, weil sie vielleicht da eher nicht so grob mit sich selber umgeht, sondern da eher sehr feinfühlig in sich hineinhorcht und das vielleicht dann sehr zu Herzen nimmt, wenn es weh tut. Also man muss so ein bisschen, also ich sage jetzt mal so, ab dem Erwachsenenalter so, ja.
Ja. Okay, ja, verstehe. Genau, nochmal einmal zurück so ein bisschen zur Pille, aber auch noch auch zum Thema weiblicher Hormonhaushalt. Du hast eben schon beschrieben, wie die Pille oder was das für Auswirkungen eben haben kann. Ich glaube, das interessiert viele Frauen auch derzeit, weil es ja immer mehr darum geht, die Pille nicht zu nehmen, abzusetzen und da ist ja viel in die Richtung irgendwie gerade im Gange. Magst du vielleicht mal sagen, wie gefährlich wirklich dieser Eingriff von der Pille in den weiblichen Hormonhaushalt ist?
Okay. Der Eingriff der Pille in den weiblichen Hormonhaushalt ist entgegen der allgemeinen Meinung relativ harmlos. Ist es wirklich? Die Pille sind ja jetzt keine richtigen weiblichen Hormone, sondern eher so sehr, sehr verwandte Kopien von den weiblichen Hormonen. Die sind aber auch irgendwie chemisch irgendwie so verändert, dass das im Körper auch eine längere Wirkung hat. So. Und was das macht, ist, dass der Hirnanhangsdrüse einfach sagt, stopp, wir haben genug Hormone, sodass der Eierstock einfach nicht mehr stimuliert wird. Und der Eierstock, der legt sich zur Ruhe und die hormonelle Versorgung übernimmt dann sozusagen die Pille. Wenn die Pille abgesetzt wird, dann kriegt der Körper mit, Moment, ich habe hier eine Hormonlücke, weil wenn man die absetzt, ist der Eierstock, der fängt ja auch nicht sofort an zu arbeiten, sondern er schläft ja immer noch. Dann muss die Hirnanhangsdrüse wieder registrieren, oh Moment, wir haben zu wenig Hormon im Blut unterwegs, ich muss wieder den Eierstock wecken. Und das ist diese Übergangsphase, bis der Eierstock anfängt, wirklich rund zu laufen, so wie er vorher gelaufen ist, wo vieles sein kann, dass man Haarausfall kriegt, das ist eigentlich der Klassiker, Haarausfall und Pickel, das ist da irgendwie alles, dass viele Frauen denken, oh Gott, ich werde aber jetzt immer so aussehen. Der Eierstock, der erinnert sich daran, wie er früher gearbeitet hat und fängt genauso wieder an, irgendwann mal genauso zu arbeiten, wie er gearbeitet hat. Also viele Mädels befürchten, dass die Pille eine endgültige Veränderung im Körper herbeiführt, der sich nie wieder rückgängig machen lässt. Okay. Das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also der Körper erinnert sich dran, wie war es, und der fängt dann einfach immer wieder an, dann normal zu arbeiten. Ja? Mhm. Und ich sage da gleich nochmal eine kleine Ausnahme dazu, aber die reine klassische Pille, die du jeden Tag schluckst, 21 Tage und dann 7 Tage Pause machst, wenn du die absetzt, du hast, ich sage, spätestens nach 8 Monaten hast du die Periode wieder, die du früher hattest.
Ah, okay.
Jetzt ist so ein Ding. Jetzt gibt es Mädels, die nie eine regelmäßige Periode hatten, ne, in der Teenie-Zeit. Dann werden sie dann irgendwie von der Mutter zum Frauenarzt geschleppt. Dann heißt es, sie kriegt nicht ihre Periode regelmäßig. Und ich hatte das auch nie. Ich habe sofort die Pille genommen. Das Problem ist, wenn diese Mädels haben vielleicht von Hause aus nie eine regelmäßige Periode. Hm. Und wenn du denen dann die Pille gibst und die setzen sie dann wieder ab und die Periode kommt immer noch nicht regelmäßig, dann denken viele, okay, jetzt hat die Pille auch noch dazu was kaputt gemacht. Aber das muss gar nicht sein. Das ist vielleicht einfach der Rhythmus, den der eigene Körper hat.
Ja.
Und
ja.
Das muss man immer so mit berücksichtigen, das muss man immer mit fragen. Also ich frage dann auch immer, wie war dann die Periode vorher? Ne? War sie dann immer genau regelmäßig? Kamen die alle 4 Wochen? Und weil wenn das so ist, ist die Chance wirklich super hoch, dass der Eierstock sich daran erinnert und genauso arbeitet wie vorher auch. Der Eierstock macht es nur dann nicht, wenn irgendwas ihn sehr gestresst hat. Irgendwas kann einen sehr stressen. Entweder exzessiver Sport, exzessiver Stress oder irgendwas in der Ernährung. Ne? Und das heißt dann meistens sowas wie Richtung Essstörung. Ne? Das bedeutet auch das für den Körper. Das kann auch dazu führen, dass der Eierstock auch erstmal nicht funktioniert. Ne? Aber, oder nicht gut funktioniert, nicht rund läuft. Genau, und das war das. Und was ich dazu sagen wollte, was es sonst noch so gibt, es gibt die Hormonspirale und das Hormonstäbchen und die 3-Monats-Spritze. Und diese Dinge enthalten keine Östrogene, sondern nur ein Hormon. Und das kann, wenn man das sehr, sehr lange verwendet, gerade in der Hormonspirale, wenn man das sehr, sehr lange verwendet, ist das oft so, dass man so gar keine Periode mehr bekommt. Nichts. Ne? Und dann kann es sein, wenn man die Hormonspirale drin hat, dass man 5 Jahre lang die Periode nicht bekommt. Das kann was anderes sein. Wenn man da das ab und rausnimmt, die Spirale, dass der Eierstock nicht richtig arbeitet und dass es sehr, sehr lange dauert. Also ich habe das schon erlebt bei Patienten, die bis zu 1,5 Jahre gebraucht haben, bis sie wieder eine normale Periode hatten von sich aus.
Von der Hormonspirale aus.
Hormonspirale oder Hormonstäbchen kann das auch machen oder 3-Monats-Spritze kann das auch machen. Also diese Dinge, da habe ich hier schon mal Wirkungen erlebt, die eher Frauen Angst einjagen. Und das muss man halt, also das berechne ich auch immer mit, in der Sprechstunde, wenn jemand die Hormonspirale hat und dann so die Hoffnung hat und sagt, okay, ich lasse es bis Dezember drin und dann will ich es im Januar rausgezogen haben und dann will ich im März schwanger sein, ne? Wo man irgendwie sagt, oh, ne? Da muss man ein bisschen die Erwartungshaltung da ein bisschen managen. Und einfach mit berücksichtigen, dass das sein kann, dass das dauert. Ne? Das wissen wir natürlich nicht. Wir kriegen alle die Geschichten, Pille abgesetzt und am nächsten Tag schwanger. Aber gerade wenn man vielleicht über 30 ist oder über 35 ist, da muss man auch, das kann auch ein zusätzlicher, nicht kalkulierbarer Zeitfaktor dann sein. Ne?
Okay, also sind die Auswirkungen, will ich mal sagen, die bleiben von der Pille eher gering im Gegensatz zu diesen anderen hormonellen Geschichten.
Also Pille hat man relativ schnell abgesetzt und der Körper macht dann eigentlich so weiter wie bisher.
Okay, das ist eine sehr gute Info.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Du hast eben schon von Östrogenen gesprochen und es ist ja auch so, dass manche Frauen tatsächlich ein sehr schwankenden Hormonhaushalt haben oder ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt haben. Mhm. Wie kommt es denn zu sowas? Also es gibt ja viele Frauen, die haben tatsächlich weniger Östrogene und damit auch zum Beispiel eine sehr unregelmäßige Periode. Wie kommt es denn zu sowas? Ist sowas angeboren oder wie kann sich das entwickeln?
Bei Frauen, die das geht Richtung Eierstockschwäche, was ich sagte mit dem PCO. Das ist ein Eierstocksproblem, wenn nicht ausreichend Hormone produziert werden, dass die Periode wirklich unregelmäßig ist oder sogar sehr selten kommt. Mhm. Das ist eine angeborene Eierstockschwäche. Ja? Bei manchen wird es noch provoziert, wenn sie zum Beispiel sehr, sehr viel Übergewicht haben oder auch sehr dünn sind. Also dass man weiß, dass Frauen, die viel Übergewicht haben, das Problem haben können. Mhm. Und wenn sie aber abnehmen, ist es oft so, dass die Periode regelmäßig kommt. Mhm. Genauso wie bei den Frauen, die so super sportlich sind und jeden Tag irgendwie 10 Kilometer laufen und sowas und wo irgendwie die kaum einen Gramm Fett haben. Bei denen ist es oft auch so, dass sie dann auch einfach diese Eierstockschwäche haben. Und wenn sie anfangen, ein bisschen weniger Sport zu machen und ein bisschen mehr Kalorien zu sich zu nehmen, dass dann auch der Eierstock auch wieder anfängt, rumzulaufen. Also das hängt da so ein bisschen auch mit diesen Gesamtsituationen zusammen.
Ja? Okay. Gibt es da verschiedene Arten von diesen Hormonstörungen? Oder, also du hattest jetzt diese PCO-Krankheit schon angesprochen, aber gibt es da noch was anderes?
Das ist eigentlich so ein Klassiker, mit dem man angeboren ist. Mhm. Alles andere sind persönliche Schwankungen. Also ich sag mal, okay. Ein Klassiker sind Probleme in der zweiten Zyklushälfte. Entweder, dass die Periode zu früh kommt jetzt beispielsweise oder aber auch, dass die letzte Woche vor der Periode alle möglichen Probleme in sich birgt, wie zum Beispiel geschwollene Hände, geschwollene Füße, Migräne, der Klassiker PMS. Ne? Man streitet sich von allem, man ist unleidlich und mag niemand mehr leiden und sich selbst schon gar nicht. Und das ist das typische hormonelle Auf und Ab. Es ist hormonelle Ab, weil eigentlich die Hormone absinken. Mhm. Und das ist etwas, da kann man eine Neigung zu haben, was sich mit den Jahren auch verstärkt auch. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich persönliche Konstellation. Ja? Also da kann man zwar auch was gegen tun, aber das, je nachdem, wie empfindlich man auch auf diese Dinge auch reagiert. Ne? Es gibt andere Frauen, haben hormonelle Schwankungen und merken die irgendwie so gar nicht. Und dann wiederum andere, die eher so wirklich sensibel auf diese Sachen auch reagieren. Ne?
Also praktisch der Einfluss, der durch die Hormone ausgelöst wird, der unser weiblicher Hormonhaushalt auf uns und Gesundheit hat, der ist angeboren, würdest du sagen?
Ja, genau. Ja. Das ist einfach persönliche Konstitution, genau.
Okay. Wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja auch diesen Fall von Endometriose. Das sind ja, da sind also gefühlt in meinem Umfeld immer mehr Frauen von betroffen.
Ja, bei mir auch.
Und da wird immer jetzt gesagt, dass die Pille, dadurch, dass sie halt ein Östrogen ausschüttet, dort genommen werden soll, damit sich das gar nicht mehr vervielfältigt sozusagen. Was sagst du zu dieser Aussage?
Okay, ja, das ist eher so, dass man die Pillen, die man verordnet, gerade auch bei Endometriose, die nennt man gestagenbetonte Pille. Also da kommt man eher nicht von den Östrogenen, sondern eher Gestagene. Mhm. Weil man weiß, dass Östrogene so ein bisschen die Endometriose-Härte nochmal anfeuern. Mhm. Aber es ist doch so ein bisschen die Frage, ob diese Frauen auch insgesamt so eine leichte Östrogendominanz haben, sondern also eher mehr Östrogen im System unterwegs haben als Gestagen. Gestagen ist also der Gelbkörperhormon der Gegenspieler. Und deswegen gibt man ihnen eine gestagenbetonte Pille, um diese Endometriose-Geschichten ein bisschen besser zu beherrschen oder zu kontrollieren. Mhm. Endometriose ist ja nicht hormonell ausgelöst eigentlich. Ne? Mhm. Das sind ja diese Gebärmuttersteinhaut in sich hin, die können mikroskopisch klein sein, die aus völlig unklaren Gründen nicht in der Gebärmutter selber sitzen, sondern überall anders sonst und entsprechend dann schlimme Probleme machen können. Mhm. Deswegen versucht man das mit der Pille entsprechend in den Griff zu bekommen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist eine chemische in die Wechseljahr schicken Geschichte. Das ist relativ hart, also da wird man mit Spritzen, mit Eierstock komplett platt gemacht. Man hofft dann, dass die Herde so auszutrocknen, sozusagen aushungern zu lassen. Mhm. Die liebste Variation ist einfach, wenn die Frau schwanger wird, weil durch die Schwangerschaft wird häufig alles resettet nochmal und oft ist danach ganz viele Beschwerden weg. Nur ist das so ein Catch-22, wenn man so lange Endometriose hat beispielsweise, dass man nicht mehr so leicht schwanger wird, weil zum Beispiel die Eileiter schon verklebt sind oder irgendwas anderes da im Weg ist, dann ist das ein bisschen bedauerlich. Ne? Dann ist das schon schwieriger oder kann es schwieriger sein, schwanger zu werden. Ne? Das ist
dumm. Das stimmt, also Endometriose hat auch einen konkreten Einfluss auf die Fruchtbarkeit, oder?
Absolut, ja, absolut. Mhm. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn man auch merkt, dass man Regelschmerzen hat, die schlimm sind, oder die vielleicht sogar immer schlimmer werden, dann ist es super wichtig, dass man sich Hilfe holt. Ne? Und es kann sein, dass der Waldwiese-Gynäkologe von nebenan nicht ausreicht. Ja, also es gibt sehr, sehr schwere Fälle von Endometriose und die traue ich mir dann auch nicht zu. Also dann sage ich, es gibt echt, echt die super Endometriose-Cracks und die würde ich dann aufsuchen. Ne? Also es hatte auch keinen Sinn, da halb rumzudaddeln. Was ich aber allerdings recht frühzeitig zu machen, ist eine Diagnose herzustellen. Also eine Diagnose ist erstmal das Grundlegende und das passiert mit einer Bauchspiegelung. Ne? Also braucht man eine Bauchspiegelung, guckt man in den Bauch rein und dann erst kann man sehen, es ist eine Endometrioseherde. Weil das siehst du nicht im Ultraschall, das sieht kein Mensch. Man muss so ein bisschen von dem ableiten, was die Patientin einem so erzählt. Ne? Ist das, könnte das eine Endometriose sein? Und dann geht man über und sagt, okay, wir müssen jetzt eine diagnostische Operation machen, dass einer reinguckt und sagt, jawohl, sie hat Endometriose und dass man es dann entsprechend angeht.
Okay. Ja? Okay. Genau, wir hatten, glaube ich, ganz zu Beginn war das, hatten wir schon gesprochen über das Gespräch beim Arzt, wenn es ums Thema irgendwie Verhütungsmethoden und Verhütungsmittel geht. Auf was sollte man da selber am besten achten, wenn man da ins Gespräch geht?
Ich denke mal, dass natürlich die Basics, dass man all seine Fragen dabei hat und dass man auch wirklich alles von seiner Familiengeschichte auch dazu erzählen kann.
Ah, okay.
Und wirklich alle Probleme, wenn es geht, wirklich erzählen, so wie sie sind. Ne? Wir Ärzte haben es immer ganz gerne, wenn man, wenn man die Dinge recht strukturiert erzählen kann, dass man sagt, ich habe Pickel, ich habe Regelschmerzen und ich habe das. Ne? Ich hätte gerne ein Verhütungsmittel. Das ist super. Das ist richtig super. Ja. Und wenn man sagt, ich möchte kein hormonelles Verhütungsmittel, da fühle ich mich doof, das habe ich nicht vertragen. Ich hätte jetzt gern Informationen über die Spirale. Super, finden wir klasse. Ja, dass man einfach so ein bisschen die Fragen so ein bisschen komprimiert, weil dann können wir auch schneller zu Potte.
Also ein bisschen was googeln vorher bietet sich auch an, tatsächlich mal so ein bisschen Verhütungsmittel googeln und dann mal fragen, was man so machen kann, das bietet sich schon an, wenn man zum Arzt geht.
Ja, es kommt drauf an, was man googelt. Ne?
Ja, okay, das stimmt natürlich. Und in welchen Foren man Infos findet.
Das ist immer so ein bisschen das Anti-Wort. Aber ich habe das und das gegoogelt. Aber das und das steht doch im Internet.
Das stimmt, gerade so Symptome.
Man muss schon ein bisschen Vorrecherche machen, damit man überhaupt weiß, welche Fragen und wie soll ich stellen. Das ist vollkommen klar.
Ja. Okay, also klar und strukturiert zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
Und daran denken, ich muss in der Familie, was ich sagen muss. Gibt es irgendwelche Grunderkrankungen, die ich habe? Und was sind dann speziell meine Fragen? Wann ist Kinderwunsch irgendwie ein Thema? Also wie gesagt, mit dem Stichwort Spirale, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich irgendwie 3 Jahre ein Baby will, jetzt eine Spirale einsetzen, ist vielleicht nicht so ganz so sinnvoll sowas. Ne?
Ja.
Also dass man einfach diese ganzen Sachen einfach nochmal
erwähnt. Okay. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, tatsächlich. Und zwar, wir hatten, genau, bei hormonfreie Verhütungsmittel haben wir auch ein bisschen gesprochen eben. Was ist mit dem Diaphragma? Das ist irgendwie so eine Verhütungsmethode, die irgendwie so im Hintergrund immer läuft, habe ich das Gefühl. Was hältst du davon?
Ich finde, das ist so ein komisches Ding, was man... Auch wenn man es einführt und das Ding richtig sitzt. Also es gibt es gibt auch so eine Portio-Kappe, also wenn man es auch nennt. Jedenfalls sind es so Silikondinger, die man eigentlich vorm Sex einführen muss. Und jetzt kommt das richtig Doofe. Man muss eigentlich, wenn man auf Nummer sicher geht, muss man so ein spermizides Zeug einführen. Es gab Zäpfchen früher oder es gibt, glaube ich, auch noch Cremes. Es gibt sehr wenige von dieser Sorte. Und dann muss man noch 20 Minuten warten.
Das ist richtig erotisch auf jeden Fall.
Richtig erotisch.
Kondom für die Frau eigentlich.
Was fällt denn da alles weg? Ich meine, jetzt mal, wenn wir jetzt hier ganz praktisch überlegen, jetzt hast du das Ding eingeführt, jetzt hast du dieses Zäpfchen eingeführt. Also jetzt mal ganz Klartext gesprochen, Oralsex ist dann auch irgendwie komisch, oder? Ich meine, das läuft
ja
Chemie.
Tatsächlich, also,
in 20 Minuten.
Ja, also, was macht man da denn? Diese 20 Minuten überbrücken ist ja auch, irgendwann ist ja auch die Lust weg, ne?
Ja, dann guckst du auf die Uhr.
Absolut.
Kannst noch nicht, wir müssen.
Nee, warte nochmal.
Nee, und dann kann es halt immer noch sein, dass das Ding nicht richtig sitzt oder verrutscht oder sonst irgendwas.
Und ja, verrutscht, ne? Das ist eben auch der Punkt, denke ich mir. Also wie steht es da um die Zuverlässigkeit?
Es ist nicht so, ich glaube, das hat einen Pearl-Index von 10%. Also das heißt, 10% aller Frauen werden damit irgendwann mal schwanger.
Okay, und wie viel liegt sie bei der Pille so im Vergleich?
Also bei 0,05 oder
okay,
so.
Okay, also
0,1
ja.
Oder so. Also 0,1 glaube ich bei den, und das ist eigentlich nur wegen den Einnahmefehlern. Also
okay.
Also deswegen, also
nee. Also nicht wirklich eine Alternative.
Es gibt andere Dinge, die unpraktischer sind, die ich dann eher verwenden würde, aber dann mit diesen komischen Zäpfchen und Kram. Also deswegen hat sich das nie wirklich durchgesetzt. Ne?
Genau, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so im Hintergrund. Ja. Oder die wenigsten wissen, ich hatte da eben von gehört und dachte,
ja. Und dann heißt es manchmal, ja, man muss zum Arzt gehen, sich das anpassen lassen. Ganz ehrlich, wir wissen doch auch nicht, wie man es anpasst. Wir stecken das Ding rein und hoffen, wir können ja schlecht den Test machen und sagen, okay, bleibt das Ding jetzt, verrutscht es beim Sex, ja oder nein? Ne? Das können wir eben machen. Dann nehmen sie ihren Mann mit, da haben sie Sex im Nebenzimmer und dann gucken wir, ob das Ding noch richtig sitzt.
Also meine, das wäre es doch.
Eine sehr hohe Fehlerquelle hat und deswegen
Nehmen
eigentlich alle davon Abstand.
Okay, verstehe. Das also lieber nicht nehmen. Ja, wir sind jetzt auch schon Richtung Ende des Gespräches. Und wir haben immer eine Abschlussfrage, die wir allen stellen, weil es geht bei uns ja auch um das Thema Vorbilder. Mhm. Und deswegen stellen wir hier jeder Frau die Frage, mit welcher Frau würdest du gerne einmal einen Tag lang tauschen und warum?
Oh. Mit welcher Frau würde ich gern einen Tag lang tauschen? Ich glaube, ich würde gern mit der Diane von Fürstenberg, ja, heißt sie Diane?
Mm.
Diane von Fürstenberg, glaube ich, tauschen.
Ja, einfach, weil Designerin.
Sie tolle Imperium hat, weil sie schöne Kleider designt und weil sie immer in einem bestimmten Café setzt, sich dahin, ich glaube, Kaffee ist es. Und dann trinkt sie ihr Kaffee und flirtet mit den Kellner. Ich glaube, das Leben hätte ich gern vereinfacht.
Oh, ich auch. Vor allen Dingen Paris.
Oder?
Ja.
Ich habe ihre Memoiren gelesen und sie hat gesagt, sie geht zweimal in der Woche geht sie zur Massage und das sind Termine, die sind nicht verschiebbar. Ne? Sie geht zur Massage, sie pflegt sich, sie macht und tut, sie hat ihr Ethereum und sie geht immer in dieses Kaffee und trinkt Kaffee und flirtet mit dem Kellner.
Das genau. Oh, toll. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
Das klingt sehr gut.
Das ist sehr schön.
Ja. Der das gewuppt hat, aber jemand, der die schönen Dinge des Lebens einfach genießt.
Ja, absolut.
Und der einfach so ein bisschen verstanden hat, wie das Leben funktioniert. Ja, oder
funktioniert. Ja, absolut, absolut.
Und ein bisschen Leben nach den eigenen Wünschen, ne? Und nach der eigenen Vorstellung. Das finde ich schon toll.
Schön.
Super. Das klingt auf jeden Fall sehr gut.
Ja, das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal Laut und Weiblich folgt.
Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in 2 Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.